Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hombach und der...
Fabian Ratzak. Servus, Justin.
Servus, Fabian. Grüß dich. So, ich bin wieder zurück von der NAMM, von meinem langen Flug, noch leicht müde, gestern angekommen. Der Flieger war leider mit wenig Schlaf involviert. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie den Jetlag bekämpfen, aber nach ein paar Tagen sollte es so wieder gehen. Aber natürlich ist direkt ein Tag nach NAMM wieder Arbeiten angesagt, denn in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien steht natürlich es an, wieder eine weitere Folge aufzunehmen.
Hier wird nicht geschlafen.
Hier wird nicht geschlafen, hier wird nicht gefaulenzt, hier wird produktiv gearbeitet, wie das Jawohl. Sich für einen wahren Musiker gehört. Worum geht's denn heute, Fabian?
Ja, wir wollen heute mal über das Thema Gitarren aufnehmen. Oder wie machen wir das zu Hause mit unserem Setup oder im Studio? Wie gehen wir da vor? Wie ist da unsere Signalkette? Und solche Geschichten. Da wollten wir heute mal so ein bisschen drüber plaudern.
Genau, drüber plaudern, welches Gear wir benutzen, was es für Möglichkeiten gibt, wo es vielleicht gewisse Fallen gibt. Ihr habt nämlich in unserer Discord-Community, dessen Link ihr auch in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung findet, bin auch viel im YouTube-Modus gerade, habt ihr nämlich einen Vorschlag gebracht von wegen, hey, könnt ihr mal darüber reden, wie wir Gitarren aufnehmen oder wie man Gitarren aufnimmt? Dachten wir, klar, setzen Fabe und ich uns gerne zusammen und erzähl mal so ein bisschen, was wir hier tun. Und das lässt sich ja auch ganz gut eine Folge, sag ich mal, strukturieren, weil ich würde nämlich einfach sagen, lass uns doch gemeinsam die Signalkette mal von vorne bis hinten durchgehen. So Step by Step gucken und auch uns mal schauen, was ist wichtig dabei, worauf sollte man achten und dann immer mal zum nächsten einzelnen Teil der Signalkette gehen. Ich würde sagen, am Guter Anfang Plan. Steht natürlich die Gitarre.
Sollte man meinen.
Ja, das ist so. über die wir halt jetzt schon öfters auch schon mal ab und an gesprochen haben in diesem Podcast über Gitarren. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu sagen. Man braucht eine Gitarre, die funktioniert. Eine Gitarre, die am besten nicht so viel brummt, nicht so viel Störnebengeräusche hat. Gibt es da schon von deiner Seite aus direkt was zu sagen?
Ja, also erstmal ist wichtig auch zu wissen, hat man ein Audio-Interface, weil ohne Audio-Interface wird es super schwer.
Ja, Fabian, jetzt springen wir doch wieder. Wir wollen Struktur reinbringen. Wir gehen die Signalkette durch und fangen bei der Gitarre an. Irgendwas zu sagen zum Thema Brummen bei Gitarren, irgendwas, wo du selber sagst beim Aufnehmen.
Aber es kommt darauf an, was du für Gitarrensounds magst. Da kann man nicht direkt sagen, man kann jetzt keine Single-Coil-Gitarre nehmen, also eine Strat oder eine Tele, oder man nimmt jetzt irgendwie eine Humbucker-Gitarre, das ist ja immer ein bisschen... je nachdem, was derjenige für Sounds sucht. Natürlich hat er da mehr Schwierigkeiten, gerade in Verbindung mit Computern, mit Nebengeräuschen und, sage ich jetzt mal, einer typischen Strat mit Single Coils. Wenn du nicht in den Zwischenpositionen bist, da wird es schwieriger. Da muss man dann halt so ein bisschen schauen. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man sein System halt konfiguriert auch und wo man halt auch aufnimmt, wie weit der Computer weg ist, die Monitore, Bildschirm und so weiter und so fort, weil das sind ja alles Einstreuungen. Ich meine, da hast du wahrscheinlich auch schon Erfahrungen mitgemacht, ne? Gerade auch so bei High-Gain-Sounds, die du ja überwiegend fährst, denke ich mal, wird es dann etwas schwieriger, teilweise auch. Ne?
Ja, ich meine, es ist auch gut handelbar heutzutage, die digitale Möglichkeiten, aber absolut. Ja, alles, was Strom streut, gerade bei Single-Coil-Pickups, hält man dann schnell in Rauschen und ein Brummen, was ein bisschen nervig natürlich in der Aufnahme sein kann und was man auch in der Aufnahme schwer wegbekommt. Und alles, was man schwer wegbekommt, ist bei Aufnehmen heutzutage immer ein bisschen schwierig. Man muss vielleicht manchmal so ein bisschen seine Gitarre dann auch erstmal kennen und wissen, okay, welche Gitarre brauche ich für welche Aufnahme, die ich jetzt gerade mache. Es gibt zum Beispiel Gitarren, die ich habe, die sehr heiße Pickups haben. Die werde ich dann zum Beispiel für manch andere Projekte oder Musik oder Stücke, die ich aufnehmen möchte, vielleicht nicht benutzen. Manchmal brauche ich die. Also das ist natürlich auch ganz abhängig davon, welche Stilistik man gerade fährt. Da sollte man auch einfach sein Instrument, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad kennen und wissen, wie man das gebraucht. Aber ich glaube, viel über die Gitarren selber müssen wir jetzt persönlich sagen. Aber wir kommen mal zum nächsten Weg unserer Signalkette, und zwar ist das Kabel. Lass uns doch mal kurz darüber reden.
Ja, genau. Da sollte man jetzt nicht irgendwie so ein, ich habe mal hier ein Kabel gefunden, einfach rein. So, es sollte schon ein vernünftiges Kabel sein, gerade für Aufnahmen. Ne? Das sollte schon irgendwie ein guter Hersteller sein, was stabil ist. Es muss jetzt kein ultra-high-end teures Kabel sein. Das ist auch wieder Quatsch. Weil im Grunde genommen reicht ein normales Kabel, Standardkabel, lang genug, je nachdem, wo man sich positionieren will. Denn auch da kann man nämlich...
Ja. Aber auch nicht zu lang, würde ich sagen.
Also nee, auch nicht zu lang, sonst hast du ein bisschen Signalverlust gegebenenfalls. Ne? Das kommt drauf an. Also ich sag mal so, zwischen 3 und 6 Metern machst du da jetzt erstmal nicht so viel verkehrt.
Genau. Also ich sitze zum Beispiel immer sehr nah an meinem Computer beim Aufnehmen und ich habe hier so ein, ich glaube, es ist maximal, was ist das? Das sind noch nicht mal 3 Meter. Ich glaube, das ist sogar nur 1,5 Meter Kabel, die ich hier habe. Ein Kabel. Aber das ist von einer sehr guten Qualität. Das ist sehr hochwertig. Und das hält dann auch was aus. Das ist so das Schöne, wenn man halt auch mal ein bisschen ein hochwertiges Kabel sich besorgt. Das ist wie mit den Schuhen, die man kauft, weißt du. Entweder man kauft sich günstige Kabel und muss dann gefühlt alle 2 Monate wechseln, weil dann irgendwie ein Knick drin ist oder ein Riss und dann hat man da seine Aussetzer oder seinen Brummen oder sonstiges. Oder man investiert halt mal in ein bisschen hochwertigeres Kabel und dann ist man da auch erstmal sehr, sehr gut mit bedient. Aber mit hochwertigem, ich meine jetzt kein 200, 300 Euro Kabel.
Um Gottes Willen,
sondern, nee, das braucht man, glaube ich, in unserem Home-Recording-Setup nicht wirklich.
Man braucht es eigentlich auch so nicht. Das ist teilweise ein bisschen alles überspitzt. Weil so ein Kabel kannst du auch messen, hat dann bestimmte Pico-Farad-Anzahl, so wird das dann, glaube ich, gemessen. Mhm. Und da kann man sich drüber streiten. Es gibt dann halt Kabel, die klingen, das kann man da testen, das hast du vielleicht auch schon mal gemacht. Jedes Kabel klingt natürlich minimal anders, aber wir reden da jetzt nicht von Welten und ich finde, wenn du ein vernünftiges Kabel hast, zum Beispiel von Klotz, wir können ja ruhig die Hersteller nennen, warum nicht, ist einer der bekanntesten.
Oder Cordial,
ne? Das sind alles hochwertige Kabel, da macht man jetzt erstmal nichts mit verkehrt.
Nee. Also wie gesagt, es muss nicht das sein, was man im Proberaum gefunden hat, was irgendwie schon 20 Jahre alt ist und wo dreimal irgendwie Bier schon drüber gelaufen ist.
Am besten so ein Spiralkabel.
Die mag ich ja gar nicht.
Ja, die sind auch, klingen auch meistens immer so ein bisschen dumpfer, aber es gibt ja auch Leute, die mögen das. Ne?
Ja. Also das mag ich halt vom Handling halt nicht, die Spiralkabel, weil die halt sich sehr schnell verknoten. So wie bei Kopfhörern auch und sonstiges. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Aber ja, so viel gibt es eigentlich zum Kabel nicht groß zu sagen, außer ein bisschen hochwertigeres. Aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Jetzt führt uns das auch schon...
Warte, eine Sache noch zur Gitarre. Ja. Man sollte immer auch schauen, dass die Gitarre vielleicht auch gut gewartet und gepflegt ist. Zum Beispiel auch gerade, was das Elektronikfach angeht und so. Mhm. Dass man das auch nochmal abschirmen kann und so. Und da kann man auch schon eine Menge Geräuschinstanzen wegbekommen auch.
Ja, guter Punkt, aber natürlich. Jetzt würde sich unser Weg sogar tatsächlich schon spalten, den ich mir gedacht habe. Und zwar gibt es jetzt so 2 Möglichkeiten, die man gehen kann, wenn man, ich sag mal, Gitarre aufnehmen möchte. Und das würde ich dann mal eben unterzeichnen, erstmal in einen rein digitalen Weg oder auch in einen analogen Weg. Und ich würde ganz gern erstmal den analogen Weg bestreiten, weil ich habe da selber Fragen, wo du vielleicht auch aus deiner Expertise, sage ich mal, jetzt mit antworten kannst. Und zwar mit analogen Weg meine ich, Gitarrenkabel geht nicht direkt ins Interface rein, sondern geht erstmal in einen Amp. Und wird, lass uns mal den ganz alten Weg erstmal gehen, wird dann auch mikrofoniert, der Amp.
Mhm. Es gibt da mehrere Wege, aber das lass uns mal machen, das ist ein guter Plan.
Genau. Mhm. Wir gehen erstmal ziemlich oldschool, Amp, vielleicht noch ein paar Effekte da drin und dann abmikrofoniert. So hast du das wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Ich habe sowas tatsächlich selber noch nie gemacht in dem Weg, du wahrscheinlich aber schon, oder? Ja.
Hey Leute, Robin hier. Bevor wir loslegen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch.
Genau, denn unser Partner Thomann unterstützt heute die Show und dafür einen mega fetten Dank.
Thomann feiert nämlich sein 70. Jubiläum und hat dazu eine spannende Dokumentation am Start.
In Behind the Passion geht es um die Geschichte hinter Europas größtem Händler für Musikinstrumente und Equipment.
Yes, sie zeigen, wie aus einem kleinen Dorf namens Treppendorf eine Erfolgsgeschichte wurde mit Hans Thomann und seinem Team im Mittelpunkt.
Was mich echt beeindruckt hat, es geht um die Leidenschaft für Musik und darum, wie sie Menschen verbindet und glücklich macht.
Wenn ihr Musik und Gitarre liebt, müsst ihr das unbedingt sehen.
Die komplette Doku gibt's jetzt auf dem YouTube-Kanal Thomann Music und ist seit dem 6. Dezember online.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut rein, es lohnt sich.
Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Ja, ich sag mal so, wenn du es optimal haben willst, brauchst du dafür einen extra Raum. Weil das Problem ist ja, du bist ja mit dem, ich sag mal, wenn du da ein Mikrofon hast und du hast dein Interface, dann stellst du das ja vor die Gitarrenbox. Das ist ja der Plan. Ne? So, und wenn du jetzt direkt daneben stehst, wirst du wahrscheinlich auch nicht höllenlaut machen können. Das ist schon mal das größte Problem. Das heißt, wenn du dann anschlägst, werden die Anschlagsgeräusche über das Mikro übertragen. Ne? Mhm. Und du hast halt keine saubere Abstrahlung. Das heißt, das funktioniert in der Regel, wenn du wirklich einen separaten Raum hast. Oder du kannst halt sehr laut machen zu Hause, wovon ich jetzt mal ausgehe, was die meisten nicht machen können. Oder wie im Studio, du hast halt einen separaten Raum. Dann kannst du das sehr gut machen. Ja. Na, dann, und da kommt jetzt nämlich schon, kommen sehr wichtige Punkte. Sag mal, wenn du deinen Amp hast und du stellst ihn dir ein, wie du ihn haben willst, im Raum klingt er dann super. Und wie kriegst du den jetzt, einen vernünftigen Sound über die Boxen zu hören? Das ist dann der andere Punkt. Denn es gibt super viele verschiedene Mikros, standardmäßiges SM57 oder ein Kondensatormikrofon. Und dann versuch mal, um 1 Millimeter das Mikrofon, die Position zu verändern. Das verändert völlig den Sound. Das heißt, es ist super schwer und erfordert eine Menge Erfahrung, da einen guten Sound rauszuholen, mit dem du hinterher zufrieden bist. Ne?
Ich glaube, wie war das? Ich meine, dass der innere oder der mittlere Teil von dieser Box nennt sich, glaube ich, Kalotte. Hm? Charlotte, irgendwie sowas, Kalotte, richtig. Und ich glaube, je mehr du in die Mitte gehst von dem Mikrofon, desto nasaler und mittiger ist der Sound. Und je mehr du nach außen gehst, desto dumpfer ist der. War das nicht so?
Nee, wenn du auf die Kalotte zugehst, wird es ja heller und spitzer. Es wird direkter.
Heller und spitzer, ne? Okay.
Genau, und wenn du halt ein bisschen nach außen gehst, dann verteilst du halt die Frequenzen ein bisschen. Und da ist wirklich, jeder Millimeter ist anders. Und du kannst am nächsten Tag hingehen, es wird wieder anders klingen, weil Mikrofoneinstellung, wenn, es sei denn, du hast so einen Roboter, der genau da steht, dann funktioniert das. Aber ich kann nur empfehlen, diesen Weg würde ich tatsächlich wirklich nur im Studio machen. Also gehen tatsächlich, weil du hast da die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten. Für zu Hause gibt es eine andere Möglichkeit, die ich gleich mal gerne ansprechen möchte. Also Mikrofon wirklich nur, also kann ich nur empfehlen und ich habe auch die besten Erfahrungen damit gemacht. Das ist zwar mal ganz nett, um mal so zu spielen und zu hören, wie klingt das, aber in den meisten Fällen wird es schlechter klingen. Das ist einfach so.
Vielleicht ganz kurz, vielleicht ist das aber auch eine gute Übung, um seinen Amp und seine Box mal richtig kennenzulernen.
Ja, natürlich.
Für eine Live-Situation dann auch, wenn man halt dann irgendwie, weil da wird's ja auch abmikrofoniert, dass man weiß, hey, der Sound, mein Sound mag ich am liebsten, wenn das Mikrofon da und da in der Position ist, dass man das vielleicht da auch kommunizieren kann oder so, dass man da sein Amp halt auch noch ein bisschen mehr kennt, beziehungsweise die Box, die man fährt.
Ja, kann man grob sagen. Das Problem ist aber, dass wahrscheinlich immer andere Mikros da sein werden. Ne? In der Regel ist das SM57. Wenn du das gut kennst, dann kannst du sagen, okay, ich habe hier meine Lieblingsposition, versuch das mal ungefähr so zu positionieren. Wir wissen aber auch, jeder Raum klingt anders und das ist alles so eine Wissenschaft für sich. Das ist nicht so einfach. Ne?
Genau, das SM57 ist das Mikrofon, was am meisten genutzt wird. Ansonsten kann man auch ganz normales SM58, was das Standard-Gesangsmikrofon ist, nehmen und halt einfach oben die Dings abschrauben, diese Kuppel abschrauben.
Ja, klingt anders. Kann man anders.
Das ja auch an die Box dran. Ist das so? Ist ich habe mal gehört, das ist eigentlich dasselbe Mikrofon, nur das eine hat die Kuppel oben und das andere nicht.
Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall grundlegend anders klingen. Mhm. Also ich mag es nicht so gerne. 57 ist halt so ein Standard und ich glaube.
Wir reden von Shure außerdem.
Ja, genau. Shure SM57 und 58. Ja. 58 ist ja das klassische Gesangsmikrofon, sag ich mal, was überall benutzt wird. Und das 57er meistens für Gitarrenamps, weil das hat den Vorteil, du kannst es halt super laut ansteuern, ohne dass es übersteuert. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das unterscheidet es schon vom 58er.
Genau. Weil das wir hatten ja immer überlegt, mal eine Folge über Mikrofone mit dem Geronimo zu machen. Genau. Weil da gibt's auch ganz unterschiedliches, hier dynamisches Kondensatormikrofon, den berühmten Elefantenpimmel. Kennst du den Elefantenpimmel?
Den, ja klar.
Das finde ich immer lustig, wenn ich den irgendwo sehe. Oh, ein Elefantenpimmel.
Ja, okay.
Aber da machen wir mal eine separate Folge zu. Aber genau, du wolltest gerade was ansprechen, was noch einfacher ist, als zu mikrofonieren.
Genau, was man auch machen kann, wenn man Röhrenamp hat, analoges Setup, es gibt sogenannte Reactive Load Boxes. Die gibt's zum Beispiel von Suhr, gibt's einen Reactive Load, es gibt die Oxbox, Two Notes, gibt's verschiedene Konzepte. Und was man da macht, ist im Grunde genommen, weil wir wissen ja, wenn wir einen Röhrenamp haben, den müssen wir immer mit Last betreiben. Das heißt, du musst immer eine Box angeschlossen haben. Ja, genau. Also im Grunde genommen, wenn man dann so ein Setup hat, dass man sagt, man hat den Röhrenamp und man hat so eine, sage ich jetzt mal, so eine Loadbox, sei es von Two Notes, sei es von Suhr Reactive Load. Das macht man dann im Grunde genommen so. Man nimmt dann quasi den Lautsprecherausgang vom Amp, muss ihn nicht mit der Box verbinden, sondern verbindet man ihn direkt mit dem Captor oder mit der Reactive Load Box. Man kann zusätzlich noch eine Box einspeisen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Man kann auch Silent Recording betreiben. Das ist ja das, was so meistens interessant ist für die Sachen zu Hause. Und dann würde man das Signal, also das reine Gitarren-Amp-Signal bekommen. Und das bearbeitet man dann meistens halt mit einer, also sollte man mit einer Impulse-Response, also mit so einer digitalen Boxenlösung bearbeiten. Denn weil eine normale Box ohne normaler Amp ohne Box klingt wie ein Rasierapparat. Furchtbar.
Ja.
Aber das zeigt mal wieder, wie wichtig halt die Box ist.
Ja.
Und dann auch in dem Fall die IR. Ne?
Genau. Da hatten wir in unserer 101-Effekt-Folge die erste mit Geronimo drüber gesprochen, dass er uns erklärt hat, dass das eigentlich nichts anderes als auch ein sehr komplexer, sehr guter Filter ist, der dir halt diese ganz nervigen, hohen, sägenden Frequenzen herausfiltert, die halt sonst ein Amp so hat. Und wenn du das nicht hast, ja, dann klingst du so wie Alex Golnick letzte Woche, als ich sie bei Metal Allegiance gesehen habe.
Echt? Weil
das klang genau so.
Oh, ja, shit. Haben die analog gespielt?
Haben sonst analog gespielt. Ja, ich glaube, es war einfach nur ein Sound, den er gefahren ist.
So, okay.
Ja, und ich glaube, der ist auch ein Sound gefahren, wo der Höhen auf 12 und besser auf 0 gestellt hat, gefühlt.
Ja, ja, okay.
Ja. Nee, ich habe das mit den IRs tatsächlich selber bei mir noch nie gemacht. Ich habe, wenn ich früher in einem Studio aufgenommen habe, klar, dann habe ich das richtige Oldschool-Analog-Setup gefahren, Amp in einem anderen Raum, abmikrofoniert und auf geht's. Zu Hause mache ich schon immer den rein digitalen Weg. Mhm. Und was ich jetzt heutzutage mache bezüglich Aufnahmen, ist, wenn ich von zu Hause aus arbeite, ist, dass ich halt ein DI-Signal aufnehme und das dann dem Produzenten schicke oder dem Toningenieur schicke und der macht dann sogenanntes Reamping. Das heißt, er schmeißt dieses Signal nochmal durch einen Amp durch, das DI-Signal, und kreiert dann dadurch den Amp-Sound für die Platte.
Mhm. Ja, genau. Ja, da kann man immer so ein bisschen geteilter Meinung sein, was Reamping angeht. In der Regel finde ich es cool, manchmal aber auch nicht, weil wir wissen ja auch, also es sei denn, es kommt immer darauf an, wenn der Amp-Sound sehr nah dran ist an dem Amp-Sound, den man hat, vom gleichen Charakter, ist das cool. Aber oft ist das so, gerade bei Röhren-Amps geht halt sehr viel auch über Spielgefühl und man arbeitet anders mit gewissen Amps. Die muss man halt ein bisschen anders spielen teilweise auch, was Anschlagstärke und so angeht. Und wenn du das hinterher reampst, habe ich auch schon negative Erfahrungen gemacht. Aber es kommt immer wahrscheinlich ein bisschen aufs Genre an und was man halt
macht. Ja, das ist auch die Sache, weil ich für die Genre, in denen ich arbeite, für den Metal-Kram, da ist das auch so, dass ich sage, das Album-Sound steht über den Amp-Sound.
Ja, ja, okay,
klar. Der Toningenieur, der weiß halt, der hat eine Vorstellung, eine Vision vom Album-Sound. Und jetzt zum Beispiel in dem Fall, in dem ich meistens gearbeitet habe, mit Hannes Crossmann, der Schlagzeuger von Alkaloid und Turn This End, mit den Bands, mit denen ich hier arbeite, der mischt und mastert auch die Alben in seinem Studio. Und da weiß ich halt auch, der Hannes fährt auch einen besseren Sound als ich. Weil der Hannes sich, obwohl er Schlagzeuger ist, sich besser mit Amp-Sounds auskennt, einfach aus seiner Arbeit heraus als ich, und weiß halt, okay, hier passt der Rhythmus-Gitarren-Sound besser mit der Gitarre für die komplette Produktion. Und ich mag auch den Sound, den er fährt. Also da sage ich dann auch
vollkommen, das ist doch super.
Okay. Es gibt manchmal vielleicht Solo-Passagen, wo ich sage, würde gerne meinen Sound haben, aber da bin ich auch gerade im Metal-Bereich, bin ich da auch sehr einfach gestrickt, sagen wir es mal so. Klar, im Blues oder in solchen Richtungen, in der Rock-Richtung, wo man ja auch vielleicht noch ein bisschen mehr sich über seinen eigenen Sound identifiziert, ist das natürlich auch noch mal was anderes. Gehen wir doch mal dann zum digitalen Step, wie das wahrscheinlich am einfachsten ist für die meisten, wie es die meisten auch machen, wie ich es auch mache, ist, dass das Kabel nicht in den Amp reingeht, sondern dass das Kabel direkt ins Interface reingeht. Ist das bei dir, also ich mache das schon jetzt seitdem ich quasi seit 6 Jahren mache ich das jetzt so. Machst du das auch so, dass du mit dem Kabel direkt ins Interface reingehst?
Absolut. Ja. Ich meine, hin und wieder, ich habe ja auch Röhren-Amps, spiele ich die mal, aber ich brauche die nicht mehr. Ne? Also klar, manchmal juckt es in den Fingern und man denkt, okay, da ist doch noch irgendwie was. Es ist halt ein bisschen direkter, das Spielgefühl, minimal. Das ist halt so. Aber vom Sound her, vom reinen Klangempfinden, ist das eigentlich nicht mehr notwendig, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Da werden natürlich viele sagen, wie das halt so ist. Ne? Aber ich meine, ich arbeite ja hauptsächlich mit Tonex und da komme ich an alles ran. Und ich arbeite eigentlich auch nur noch digital. Ne?
Ja. Also das Einzige, was ich eventuell mal zwischenschalte, ist, wenn ich es für ein Video brauche, ist vielleicht eben entweder das Quad Cortex oder das FM9 oder das Laney-Pedal von Martin, was du mir geschickt hast, was ich aktuell habe, wo ich Laney mal anschreiben muss, weil ich finde nämlich das Stromkabel nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd.
Scheiße.
Warum haben diese blöden Dinge eigentlich auch den Transistor nicht im Pedal drin und dann kann man nur ein ganz einfaches Kaltgerätekabel einfach für alles benutzen,
sondern Platzgründe.
Ja, beim Quad Cortex ist das ja auch so, da brauchst du ja auch das eine spezielle Kabel. Oder früher beim Line 6 Pod 2, das war ja das erste Gerät, was ich so hatte in dem Bereich. Ach, immer dieses eine Kabel, wenn du das verloren hast, das wird dann immer teuer. Und man geht dann quasi direkt rein ins Interface und lass uns doch mal darüber reden, über das Interface.
Wichtige Steps auch für das Interface, finde ich. Ja. Es ist in der Regel fast egal, welches Interface man benutzt mittlerweile, weil du kriegst echt in der Preisklasse von 100 bis 150 Euro schon ein super brauchbares Interface mit vernünftigen Wandlern, was für zu Hause alle Male reicht. Und was da wichtig ist, wenn du halt mit der Gitarre reingehst, du brauchst halt ein Instrument Input Level. Das ist ganz wichtig, ne? Damit du halt richtig ansteuerst. Und was viele auch leider verkehrt machen, meiner Meinung nach, ist, die drehen das Ding ganz runter und machen sich überhaupt keine Gedanken über, wie ist das Verhältnis von dem DI-Signal zu dem eigentlichen Plugin. Jeweils.
Was meinst du, ganz kurz, was meinst du mit, die drehen das Ding runter?
Ja, du hast ja den
Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Sorry, du hast ja den Input-Regler von der Gitarre. Und da gibt's geteilte Meinungen. Der eine sagt, okay, man macht den Instrument-Level, aber man dreht den Regler, also den Eingangsregler, die dB-Lautstärke, drehst du einfach komplett runter und machst das alles mit dem Plugin. So, da gibt es Leute, die sagen das. Ja, genau. Ist aber eigentlich gar nicht so der beste Weg, sondern ich persönlich halte es so, mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit den Demos auch in der Geschichte, dass ich im Grunde genommen eine Gitarre nehme, mit der ich aufnehme. Ich nehme mir zum Beispiel die Stegposition mit dem größten Output, schlag da ziemlich hart an und schaue halt, dass ich nicht ins Clipping komme. Das ist das Zauberwort, weil du willst niemals digitales Clipping haben. Das klingt einfach nicht gut. Das klingt ungesund. Ja. Das klingt einfach.
Ja, mit Clipping meint man, dass
das Signal übersteuert.
Das Signal übersteuert.
Genau, das ist nämlich der Unterschied, ein Riesenunterschied zwischen analog und digital, weil bei analog klingt es geil, wenn du übersteuerst. Ne? Bei digital klingt es klingt's bubu, nicht geil.
Es ist ja letzten Endes die Verzerrung im Analogen. Ja. Das kommt ja daher, weil ja was übersteuert.
So. Genau.
Und im Digitalen, das ist dann natürlich wahrscheinlich Frequenzmatsch und Breite.
Genau, das klingt einfach furchtbar.
Aber machst du es auch so? Ich mache das nämlich so, dass ich beim Einpegeln, wie man das ja nennt, das genau versuche an der Grenze kurz vor dem Klippen zu
machen. Ja, absolut. Das finde ich auch super wichtig. Dass ich
so viel Input wie möglich habe, aber eben nicht so viel, dass es dann klippt.
Genau.
Genau an der Grenze.
Und das muss man mit jeder Gitarre gesondert machen. Weil das Problem ist nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt nimmst deine Gitarre mit dem heißesten Output, stellst das ein und dann nimmst du danach vielleicht eine Strat, dann hat die viel zu wenig Output und dadurch kann vielleicht das Plugin gegebenenfalls oder mit dem, womit du auch immer arbeitest, gegebenenfalls nicht so geil klingen. Ne? Dass man dann denkt, da kommt da gar nichts raus oder viel zu wenig Verzerrung. Ne? Also ich glaube, da sollte man sich die Zeit nehmen und jede Gitarre so ein bisschen halt anpassen. Ne?
Ja, oder halt immer, wenn man halt wechselt, mal schnell wieder einpegeln. Das ist ja schnell gemacht.
Das ist ja eine Sache
von 1-2 Minuten, so dass man hier am Regler dreht. Und dann kriegt man halt immer grün, gelb und rot oft angezeigt und dass das halt genauso an dieser Schwelle ist.
Genau.
Beim Focusrite, was ich jetzt hier benutze, ist es, glaube ich, nur grün und rot. Und dann achte ich halt einfach darauf, dass es irgendwann nicht mehr rot passiert.
Genau.
Und wie du schon gesagt hast, feste reinschlagen. Was ich immer ganz gerne mache und dasselbe mache ich auch beim Soundcheck in der Live-Situation ist, ich nehme zum Beispiel hier so einen F-Dur-Akkord, den ich aber nicht barriere, sondern H- und E-Seite ist offen und schnall den halt so durch. Dräng, ziemlich laut, ziemlich kraftvoll. Und Ich mache denselben auch nochmal geparmuted, weil beim Parmuting auch nochmal eine andere Form von Clipping entstehen kann oder schnelleres Clipping durch den ganzen Bass, der da drin ist. Deswegen mache ich das auch im ersten Bund und nicht mit der Leerseite, weil dann hat man da ein bisschen den bassigeren, den dumpfigeren Sound. Dann habe ich schon gemerkt, oh, da klippt es dann an Stellen, wo es, wenn ich jetzt normalen E-Moll zum Beispiel angeschlagen hätte, nicht geklippt hatte. Solche Geschichten. Und da nochmal klein bisschen zu verschönern, aber...
Cool. Ich gehe da immer auf absolut safe, weil ich auch schon echt miese Erfahrungen hatte, dass ich irgendwie Sachen aufgenommen habe und musste mir dann hinterher anhören, ja, leider haben wir da Clipping. Ich gehe auf die absolut todsichere Variante. Ich gehe auf den heißesten Pickup in der Gitarre, also auf den Stegpickup, drehe alles vollkommen auf und schlag wirklich hart an, aber ohne zu greifen. Einfach nur die Saiten anschlagen, weil dann siehst du ja automatisch, okay, so hart wirst du wahrscheinlich nie anschlagen. Und wenn ich dann kurz vor Rot bin und richtig hart anschlage und es geht so ganz leicht ins Rot, dann kann man das auf jeden Fall nehmen.
Ja, ja, geht. Das ist gut. Bezüglich der Interfaces, ja, würde ich so ein bisschen so ein Jein reinsetzen. Ich glaube, für einen semi-professionellen oder für einen Hobbybereich da geht es ganz normal alles. Ich bin aber überlegen, tatsächlich zu wechseln. Ich benutze das Focusrite Scarlett in der 4. Edition. Aber ich bin überlegen, in eine andere Firma zu wechseln, weil ich jetzt schon oft gehört habe, dass doch die Klangqualität von einem Interface sehr, sehr viel ausmachen kann auch, eben wegen diesen Wandlern, von denen du gerade erzählt hast, dass andere Interfaces nochmal ein bisschen hochwertigere Wandler haben.
Meinst du RME?
Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mal, wie die Marke heißt, die mir da empfohlen wurde oder mit der Person, mit der ich darüber gesprochen hatte. Das Problem dort war bei dem Interface, ich meine, das hat schon fast 1000 Euro, glaube ich, gekostet, aber es war nur ein einkanaliges Interface und ich brauche halt für das Video. Ach,
du meinst UAD wahrscheinlich. UAD Apollo oder sowas.
Ganze, ja, genau. Ich brauche halt aber für das Video machen auf alle Fälle ein zweikanaliges Interface, weil ich ja ein Mikrofon und eine Gitarre einstecken muss. So. Das heißt, ein einkanaliges funktioniert bei mir nicht. Aber da bin ich aktuell noch auf der Suche. Aber ansonsten, ich meine, Focusrite, das sind so die am meisten benutzt und gespielt werden. Der Klassiker. Mittlerweile echt ein Klassiker, ja.
Ja.
Ich habe das. Benutzt du auch Focusrite?
Ich benutze auch. Ich benutze dasselbe wie du. Ich glaube, ich habe nur die dritte Generation, nicht die vierte. Und komme damit eigentlich super klar. Ich habe auch schon alle möglichen durch. Und ehrlich gesagt habe ich da jetzt nicht so bahnbrechende Unterschiede feststellen können. Vielleicht wird es dann wieder interessant, wenn du wirklich richtig investierst. Ja. Okay. Aber also wo fängt es an, wo hört es auf?
Da hatten wir ja mal eine Folge mit Henning Pauli drüber, wo wir halt mal drüber gesprochen haben, was man alles an Geld rein investieren kann, weil da ist die Grenze natürlich sehr, sehr weit offen. Ich hatte früher lange Zeit die zweite Generation und bin dann aber auf die vierte gewechselt, obwohl die zweite noch gut funktioniert hat. Aber der Grund, warum ich auf die vierte Generation gewechselt bin, ist etwas, das nennt sich Loopback-Funktion. Ja.
Same here.
Das war für mich dann sehr wichtig, weil gerade durch das viele Unterrichten über Zoom, über Video, hat man nämlich die Möglichkeit durch die Loopback-Funktion, dass wenn ich zum Beispiel mit meinem Aufnahmeprogramm und den ganzen VST-Plugins, über die wir gleich noch reden können, wenn ich das benutze, dann kann ich das umkehren quasi Signal, so dass das auch in Zoom dann wieder rauskommt, weil sonst hat man immer nur mein DI-Sound gehört, wenn ich jetzt über Zoom zum Beispiel oder über Skype oder sonstiges das angeschlossen habe, und so hat man halt die Möglichkeit, dass die andere Person auch den Effekt noch hört, der über das VST-Plugin mit drin ist, und das ist mir sehr wichtig gewesen, deswegen ich da irgendwann den Schritt gemacht habe, auf eine neuere Generation zu wechseln.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du unterrichtest, ne? Hilft es natürlich auch. Genau. Dafür kannst du es benutzen. Ja. Und für mich war das der ausschlaggebende Punkt. Wenn ich Demos mache und ich mache Veränderungen im Plugin, dann will ich, dass er die auch aufnimmt, weil ansonsten macht er das nicht. Der nimmt ja immer nur die eine Spur auf. Und auch das musste ich lernen. Ganz am Anfang, vor zig Jahren, als ich irgendwas aufgenommen habe mit vielen Parameter ändern und hin und her, dann denke ich, ja, ich glaube, das war ganz gut. Dann gucke ich es mir hinterher an. Ist irgendwie nur eine Einstellung. Ja, natürlich, der nimmt ja auch nur das auf, was du jetzt gerade spielst in dem Effektweg und nicht das, was verändert wird. Ne? Und das geht halt mit Loopback. Da kannst du dann alles Mögliche machen. Ne? Dafür ist das halt super. Ja.
Mit verändern meinst du, dass du im Moment, wo du was spielst,
auch veränderst. Genau, wenn man dann jetzt zum Beispiel eine andere Impulsantwort reinlädt oder am Verstärker, am Digitalen irgendwas verändert, einen anderen Sound reinlädt, dann nimmt er das ja direkt mit auf, ne? Wenn du halt Loopback hast. Weil der nimmt ja das auf, was du hörst. Quasi.
Ja.
Wenn du es so einstellst, gibt es ja mehrere Optionen. Und wenn du es nicht machst, dann nimmt er halt immer nur das Aktuelle. Ne? Also da findet keine Veränderung statt. Und das heißt, du hast dann eine Spur mit der letzten Einstellung. Ne? Weil die durchläuft ja dein Plugin in der letzten Einstellung die ganze Zeit. Es nimmt ja nicht die aktuelle Veränderung auf.
Du, wenn jetzt aber noch was, wenn du einem Externen noch was, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Also, weil ich gehe ja innen mit meinem, ich gehe ja ins Plugin rein, nehme auf, das DI-Signal, dann kommt das Plugin drauf, M-Plugin zum Beispiel. Aber wenn ich dann da was verändere, dann verändert sich das ja auch. Also, deswegen verstehe ich
nicht. Ja, aber wenn du hinterher die Spur, pass auf, erkläre ich dir jetzt. Wenn du nimmst ja deine Spur auf. So, und jetzt drehst du da rum. Natürlich hörst du auch die Veränderung beim Spielen. So, wenn du aber hinterher auf Stopp machst, und das ist ja eine Audiospur, dann hat er die Spur aufgenommen. Und wenn du die jetzt rendern willst, dann nimmt er die so, wie deine letzte Einstellung ist vom Plugin.
Moment, du spielst Gitarre und beim Gitarrespielen veränderst du was.
Exakt.
Okay, also zum Beispiel, du schlägst einen Akkord an und willst, dass das Delay, so wie wir bei der Delay-Folge letztens drüber gesprochen haben, dass man dran dreht und dann,
so verstehe ich das. So war's, oder du wechselst von clean auf verzerrt, so, und das nimmt er aber nicht auf.
Genau.
Ne? Das ist das Problem.
So meinst du es, genau. Ich dachte, du meinst, du spielst was, hörst auf mit dem Spielen, veränderst dann was im Nachhinein.
Dann
bei dem Spielen, beim Gitarrespielen, wenn du da was veränderst. Ja, okay, alles klar. Ja, genau, und auch so Sachen wie digitale Geschichten und so, das funktioniert dann ja auch erst nur dadurch. Ja, genau, guter Punkt. Da macht das Loopback natürlich sehr, sehr viel Sinn. Ja, weil genau, ansonsten stehst du nämlich da und denkst dir, hey, ich habe da doch im Plugin auf verzerrt geschaltet. Nee, aber es ist dann der Clean Sound, weil es wieder zurück zu Clean gegangen ist.
Wenn man es nicht weiß,
oder du machst steht halt,
man erstmal da. Ja.
Oder man macht halt dann irgendwelche MIDI
Cuts. Oh ja, genau, das zum Beispiel auch.
Per MIDI, das geht, ja. Genau, aber vom Interface quasi geht es eigentlich in den Computer rein. Und dann ist die nächste Instanz, würde ich sagen, die DAW, die man nutzt. Und da könnte man jetzt 1000 Folgen, glaube ich, drüber machen im Sound-Engineer-Bereich. Ich für mich selber sag, für unseren Hobby-Aspekt oder auch für das, was ich mache oder auch was du machst, ist, welche DAW man benutzt, erstmal irrelevant.
Ja.
Ist erstmal egal. Da geht's viel um, was ist man gewohnt, Benutzeroberfreundlichkeit, Benutzerfläche und so weiter
Workflow.
Und so fort. Es gibt in einem sehr professionellen Bereich, gibt es dann irgendwann mal einen Unterschied zwischen Cubase, zwischen Logic und zwischen allen anderen. Ja, aber ich glaube...
Aber nicht von der Audioqualität.
Naja, nicht von der Audioqualität. Es ist wirklich mehr dann, was für Funktionen hat das Programm. Und ich glaube, die Leute, die das betrifft, die hören hier gerade eh nicht zu, weil die wissen, was
sie da
machen. Das sind nämlich Profis. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass, glaube ich, Logic wird gerne für Radioproduktion benutzt. Also wenn du im Radio arbeitest, Moderator bist bei Radio, weil die manche Funktionen haben in Logic, was eben für dieses, ich bin live, ich mache jetzt was live, halt sehr, ich sag mal, Handy sein kann. Manche Leute benutzen Cubase, weil sie schon immer Cubase benutzt haben.
Wie ich.
Ich benutze zum Beispiel Reaper, weil ich schon immer Reaper benutzt habe. Und was ich halt an Reaper mag, ist, das ist eine Open Source DAW. Du kannst massig viel verändern, so viel wie du willst. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Sachen gemacht, die mir zum Beispiel beim Schneiden halt einfach im Workflow extrem helfen. So, da hat mir Henning Pauli ein paar ganz gute Tipps gegeben, so worauf man achten sollte. Wenn ich zum Beispiel schneide, ich versuche, dass ich jetzt zum Beispiel, dass meine rechte Hand immer an der Maus ist, meine linke Hand immer an der Tastatur und auch immer nah beieinander, sodass ich mir halt quasi Shortcuts gebe und Kürzel gebe, oder auch Makros gebe, das ist halt auch das Schöne, da kannst du halt schön viel Makros machen. Das heißt, du drückst eine Taste und es wird aber eine Tastenkombination ausgeführt. Dass du halt nicht mehr von der Maus, von der rechten Hand zum Beispiel irgendwie STRG und dann noch eine andere Taste drücken musst mit der anderen Hand und solche Geschichten. Das hat meinen Workflow im Schneiden und auch im Schneiden im Videobereich massig gesteigert. Und dafür finde ich Reaper sehr geil. Und Reaper ist halt umsonst.
Also genau, klar, das ist ein großes Argument, ja.
Wenn du es startest, kommt die Frage, ey, könntest du nicht was spenden? Das kommt bei mir seit 13 Jahren. Ich könnte auch mal langsam was spenden, weil ich jetzt schon so lange Reaper benutze.
Geil.
Ja, ich warte aber immer beim Starten die 3 Sekunden und dann kann man das auch wegmachen.
Ja, ich finde auch, da sollte man dem vielleicht einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Du kannst bei den meisten Programmen gucken einfach, was liegt einem da mehr. Und viele Programme haben auch sehr viele Extras, die man eigentlich nicht braucht unbedingt. Ne?
Ja.
Wiederum andere Sachen, andere Funktionen braucht man vielleicht. Und dann sagt man, okay, dafür benutze ich dann halt lieber Reaper oder lieber Cubase. Damit komme ich besser klar. Weil von der reinen Audioqualität ist das alles genau derselbe Scheiß.
Das ist dasselbe. Und ich meine, was ich auch bei Reaper noch mag, es sind schon von vornherein gute Plugins mit dabei, gute Bearbeitungsplugins, EQs und so, grafische EQs sind sehr gute dabei, solche Geschichten. Aber ja, zum Beispiel ein Freund von mir, der benutzt, wie heißt das? Das ist von Avid, glaube ich. Avid ist Logic. Ableton heißt es.
Ableton, ja, genau. Heißt
genau. Weil der macht nämlich elektronische Musik. Hm. Und da hast du halt eine komplett andere Oberfläche. Zum Beispiel, die halt eben für dieses, weil du mehr in Sequences denkst und mehr ein Sequencer ist. Und du hast halt nicht diese Art von Grid, wie wir sie bei Pro Tools, bei Logic, Cubase, Reaper und so haben. Es ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber da gibt's auch seine Vor- und Nachteile. Er hat zum Beispiel, er benutzt auch hier und da Reaper für manche Sachen. Und er hat gemeint, weißt du, es sind dann so Kleinigkeiten, dass bei Ableton, hat er sich mal drüber aufgeregt, bis man da ein VST-Plugin, er hat sich ein neues VST-Plugin runtergeladen und bis er das installiert bekommen hat und gefunden hat. Es hat ewig gedauert. Und bei Reaper ist es ein Knopfdruck und dann wird das automatisch gemacht und so. Also das sind so kleine Details, aber wie du schon gesagt hast, von der Klangqualität macht das erstmal keinen Unterschied. Ja. Was einen Unterschied von der Klangqualität machen kann, ist das VST-Plugin, was man letzten Endes benutzt, um eventuell halt eben auch einen Gitarren-Sound zu bekommen. Nur halt das Ding-Ding-Ding-Gitarren-Signal.
Da gibt's ja...
reingehen und mal gucken, was es da für welche gibt, welche wir empfehlen können, welche wir auch schon benutzt haben, welche Erfahrungen wir haben. Was ist denn aktuell so das VST-Plugin, was du benutzt?
Also ich benutze eigentlich nur Tonex für Amps. Das ist für mich das, was sich durchgesetzt hat in den ganzen Jahren. Also wenn wir jetzt nur über Gitarrenverstärker reden, jetzt noch keine anderen Effekte und so, das ist für mich Nummer eins. Ich habe alle durch und probiere auch immer mal wieder, aber das ist für mich das Beste, authentischste, zumindest sagen wir mal so. Ich habe auch viele Neural-Sachen getestet, die sind auch cool für gewisse Sachen, macht auch Spaß. Letzten Endes klingen die alle irgendwie mehr oder weniger gleich gut. Es reicht. Es ist eine Geschmackssache hinterher.
Ganz kurz, weil das hat mich manchmal auch ein bisschen verwirrt. Mhm. Tonex, du redest jetzt nicht von der haptischen Einheit von dem Amp-Pedal, sondern das gibt's wirklich auch als Plugin und man braucht den Amp nicht dabei.
Nein,
richtig?
Das ist quasi genau das. Cool. Was du im Pedal hast, ist quasi exakt dasselbe in Softwareform.
Das will ich mal ausprobieren.
Probier das mal aus. Aber dann sag mir vorher Bescheid, weil du darfst nicht die Presets die da sind nicht so.
Okay, dann musst du mir mal
was schicken. Werkstinger, wie bei fast allen Geräten sind die Werkstinger halt, gibt Ausnahmen, aber bei den meisten ist es halt eher nicht so geil.
Nee, dann will ich das mal ausprobieren, weil ich wollte mal ein bisschen andere Amp-Sounds mal auschecken, mal gucken, was es da so gibt. Und das finde ich sehr cool, dass du da die Unit nicht dafür brauchst, sondern dass du auch das Plugin haben kannst und dir wahrscheinlich dann die Amps kaufst, die es dann dafür gibt.
Genau, kaufst du die dann oder es gibt auch freie und so weiter. Das wird es auch wieder ein bisschen gefährlich, weil das Problem ist, dann hast du wieder diese Option Paralysis, ne, dass man hat zu viele Optionen, zu viele Möglichkeiten. Yeah. Also da muss man dann immer selbst entscheiden. Da sind manche Plugins dann zum Beispiel von Newell ein bisschen leichter. Die sagen dir dann, okay, das ist das Pretucci-Plugin, da weißt du ungefähr, was dich erwartet.
Ja.
Und dann kannst du da vielleicht schneller deinen Sound finden. Ne?
Wenn das dein Ding ist. Ja quasi das, was ich benutze, das Pretucci-Plugin von Newell.
Ist auch cool, ich habe das schon gespielt,
das ist auch ein
gut.
Cooles, aber nochmal ganz kurz zu den Tonex-Sachen. Welche Plugins welche benutzt du von den Tonex-Amps aktuell so am liebsten? Oder gibt es welche, die du empfehlen kannst?
Naja, ich mache viel Demos auch für Amalgam Audio und benutze eigentlich hauptsächlich zu 95% diesen Stuff. Ne? Ich habe auch selber mal Amps
von Amalgam.
Genau, haben wir auch schon mal in der Folge gehabt. Es ist ja im Grunde genommen wie beim Camper auch so ein Snapshot von einer bestimmten Situation vom Amp. Und da hast du dann verschiedene Profile und die kannst du dir dann auswählen. Und mittlerweile hat Tonex auch Effekte. Ne? Das heißt, du hast ein Delay, Reverb, Chorus und so weiter. Die sind okay, ist jetzt kein High Class. Ne? Kannst jetzt nicht vergleichen mit Fractal-Effekten, auf gar keinen Fall. Ist eine ganz andere Welt. Aber es reicht allemal, um erstmal sich seinen Sound so einzustellen, wie man will. Da benutze ich aber zum Beispiel auch immer, wenn ich recorde, externe Plugins. Immer. Mhm. Ne, weil weil es gibt mittlerweile so wahnsinnig gute Sachen von Soundtoys zum Beispiel, Valhalla. Da gibt es sehr, sehr, sehr gute Plugins, die fantastische Studioqualität bieten, was Delays und Reverbs angeht. Da brauchst du dann eigentlich nichts anderes mehr, meiner Meinung nach zumindest. Ne?
Ja, ja. Wir hatten ja mal über Tonex auch deinen Workshop mal aufgenommen, den du aus Keller letztes Jahr im Sommer ja gegeben hattest. Das war nur mit dem Handy aufgenommen. Mhm. Aber lohnt sich auch mal anzugucken. Gibt es hier auch. Das ist, glaube ich, Folge 117 oder 116. Könnt irgendwie ihr mal gucken. So. Das Coole finde ich halt an diesen VST-Plugins. Und das, was ich jetzt anspreche, kann man eigentlich mit fast allen machen. Also ganz egal, ob Neural DSP oder was gibt's noch? Positive Grid gibt's, glaube ich, noch welche. Und die Tone, es gibt so tausend
viele. Es gibt noch Neural Amp Modeler und gibt so viele.
Es gibt so viel. Also auch von früher noch. Wie heißt denn? Da gab's so ein paar Bekannte früher. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Guitar Rig.
Erste Generation noch. Ja, genau.
Ja, genau. Das ist wirklich die Anfänge von den VST-Plugins. Das Coole daran ist halt, du kannst mit einfachen Knopfdrücken und einfach mit der Maus auch viel experimentieren und dadurch halt eben auch dein Gehör mal schulen, was Klangveränderung angeht.
Ja.
Wir kommen nämlich mal kurz wieder zurück zu der Situation, die wir vorhin besprochen haben. Man mikrofoniert einen Amp. Und dann macht man da rum am Mikrofon und dann das ist eine halbe Stunde ins Land gegangen, weil man irgendwie das Mikrofon verstellt hat. Bei diesen VST-Plugins kann man super geil mal rumprobieren, wie klingt das, wenn man mal, weil man kann da nämlich das Mikrofon mit der Maus einfach mal verändern.
Genau.
Und dann merkt man mal, wenn ich das Mikrofon hier hinziehe, dann klingt so, oder wenn ich die Box nehme oder wenn ich auch bei den Effekten, kann man mal easy gucken, wie klingt das, wenn ich das so und so mache. Und das nächste Schöne ist, man kann das ja, wie wir es vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, in Realtime machen. Das heißt, man nimmt eine Gitarre auf, lässt die Spur laufen und ändert dann was im VST-Plugin und hört dann halt mal direkt, okay, so wenn ich jetzt die Passage so hab und hier ein bisschen im EQ was verändere, dann klingt das so und so. Und das ist eine super.
Und ich finde, was man dann auch super gut lernt, dass manchmal der Gitarrensound, den man sich jetzt selber so einstellt, sagt, du hast ein Plugin, stellst ihn ein und fühlst dich wohl beim Spielen und denkst, der geilste Sound überhaupt. Und dann auf einmal kriegst du einen Song geschickt oder willst irgendwo was aufnehmen und merkst, ich höre mich nicht, der setzt sich gar nicht durch oder der passt einfach nicht zum Mix, ne? Und da, das hilft halt auch, da so ein bisschen zu lernen, auch sich mal so isolated Guitar Tracks anzuhören, die dann meistens gar nicht so geil für sich alleine klingen. Das Gespielte aber jetzt, wenn man nur vom Sound redet, denkt man, boah, das klingt aber furchtbar, ne?
Ja.
Wie eine Kettensäge oder total dünn, aber im Mix klingt es halt perfekt, ne?
Genau, das lohnt sich echt mal ein paar Isolated Tracks anzuhören. Gibt's auf YouTube. Geht mal hin, sucht mal nach euren Lieblingsgitarristen und tippt mal Isolated Guitar ein. Da werdet ihr sicherlich fündig. Also jetzt in meinem Fall bei Petrucci gibt's da zum Beispiel sehr, sehr viele Sachen. Ist auch sehr cool, um mal ein bisschen die Soli nochmal anders anzuhören. Aber da merkt man auch, okay, der Sound, ubala, so alleine.
Hätte man gar nicht vermutet, ne?
Ja. Nee, hätte man nicht vermutet. Aber im Mix macht's dann aus, weißt du? Und das ist halt das Interessante so. Das finde ich halt das Coole bei den VST-Plugins. Man kann so super schnell, super easy und was ändern.
Man kann ja immer noch, wenn man dann sagt, okay, ich habe aber trotzdem Bock auf Röhren-Amps, man lernt halt auch, wie funktionieren die dann in der echten Welt. Das kannst du dir dann auch abschauen und für die Probe vielleicht nutzen, dass man sagt, okay, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Bass, wie ich denke. Wenn du alleine im Proberaum bist, dreh den Bass ruhig ein bisschen auf. Aber sobald deine anderen Leute dabei sind, drehen vielleicht mal komplett weg. Ne? Und dann wirst du sehen, wie gut du dich auf einmal hörst. Das sind so Kleinigkeiten halt, ne?
Eine Sache, die für meinen Sound im digitalen Bereich auch nochmal viel geholfen hat beim Aufnehmen, das habe ich von dir, ist es eben diese Impulse-Responses auch in die Plugins reinzuladen. Also dass ich jetzt von, zum Beispiel du Fabian, du hast mir ja ziemlich viele, die du dir mal runtergeholt hast, geschickt, so Petrucci IRs und auch andere IRs. Und ich meine, die kannst du dann zwar nicht mehr verändern, weil das sind ja auch wie Snapshots, die sind ja auch quasi fix und fest. Aber die klingen noch mal deutlich hochwertiger und deutlich halt besser bisschen, als das, was noch mitgegeben wird.
Ja, du kannst schon was damit noch machen. Also du kannst natürlich noch einen High- und Low-Cut setzen. Das verändert auch noch mal viel, gerade für den jeweiligen Mix. Du könntest theoretisch auch noch ein EQ hinten dran hauen. Auch keine Schande, machen sehr viele. Ne? Macht man eigentlich immer, denn ich sag mal, du willst es ja immer am Mix irgendwie anpassen. Und wenn du merkst, okay, die ist aber sehr, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen zu bissig, dann arbeitest du halt mit dem Equalizer. So wird das im Studio auch gemacht. Jedes abgemikrofonierte Signal geht auch durch einen Wandler und hast du nicht gesehen, da wird immer EQ'd. Ne?
Ja.
Aber es gibt dir die grobe Richtung vor, das ist cool.
Genau. Und ich finde das Schöne auch, man lernt auch für sich selber zum Beispiel auch dort nochmal in dem Bereich, hey, welche Art von Mikrofon mag ich eigentlich? Total. Weil das kann so ein Unterschied sein, so ein großer Unterschied sein zwischen einem Kondensator oder einem dynamischen Mikrofon oder einem Ribbon oder wie die heißen. Wie gesagt, müssen wir mal eine separate Folge von machen, aber
müssen wir unbedingt.
Der klangliche Unterschied, das ist echt
und vor allen Dingen auch, nicht nur die Mikrofone, auch der Speaker ist super, super, super wichtig.
Ja,
hast du jetzt natürlich einen Vintage V30er oder hast du einen Greenback oder sonst irgendwas, ne?
Ja, also da kann man auch Stunden damit investieren, um rum zu experimentieren.
Ist ein Rabbit Hole, aber manchmal lohnt sich da auch mal einzusteigen, zumindest um mal so ein bisschen so zu lernen, okay, wie funktioniert
das,
ne?
Genau, aber vergesst das Gitarre üben nebenbei natürlich auch nicht.
Das ist auch das, genau. Ich sage immer, sowas ist gefährlich, aber mindestens auch genauso wichtig, wenn du wenn du näher an deine Soundvorstellung rankommen willst, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Das ist ein Gehörtraining, was man damit ja auch betreibt. Du schulst dein Gehör in verschiedenen Situationen und kannst dann diesen Klängen einen Namen und einen Parameter zuordnen, weil du dann weißt, wenn ich das so und so mache, klingt es ein bisschen mittiger. Wenn ich das so und so mache, klingt es ein bisschen brillanter, etc. Ja. Jetzt eine Frage, die halt oft immer auch hochkommt bei solchen Bereichen. 41 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
Mit 48. Was nimmst du auf?
48.
Nehmen wir mal 48 auf, ja.
Ich habe früher auch vielen 41 aufgenommen, weil das ist Standard.
44
meinst du? Bin aber auf. Nee,
41. Sorry,
40,
ja.
Doch, 44.1,
ne? Glaube ich. Ja, genau. Ja, 44, jetzt haben wir es, genau. Zahlendreher. Ja. Dachte schon, oh, so geheime Codes hat der Justin, ne?
aber ich bin jetzt auch auf 48 Kilohertz gewechselt, weil, wenn ich zum Beispiel ein 44.1 aufnehme und ich nehme was für ein Video auf. Und manchmal kann halt, wenn ich ein Video aufnehme, das kann jetzt so eine Lesson, das reine Video, bevor ich es geschnitten und editiert habe, kann halt mal 30, 40 Minuten gehen. Mhm. Und was dann passiert, ist dann, dass die Audiospur und die Videospur ab einem gewissen Punkt nicht mehr synchron ist.
Oh, das ist so nervig. Auseinander, wenn du hinterher schneiden musst und ziehen musst.
Genau, weil Video nimmt halt 48 Kilohertz auf. Und deswegen musste ich dann irgendwann auch wechseln. Ja. Also, Ich persönlich selber höre jetzt keinen Unterschied. Studio-Leute sagen, macht immer 48, weil ich glaube, die Möglichkeiten, wie viel du dann im Nachhinein noch bearbeiten kannst, ist ein bisschen größer. Weil wie gesagt, wegschneiden geht am Ende immer als irgendwie hinzufügen im digitalen Bereich auch. Und ich meine, das ist ein Klick. Also ist das eine ganz schnelle Sache. Ich bin gerade mal gucken, was ist denn das jetzt hier eingestellt in unserer Podcast-Aufnahme?
16.
Ich hoffe doch auch 48, 16. Oh, nee, es ist tatsächlich auf 44.1
Kilohertz.
Uppala.
Okay.
aber ich glaube, es macht doch was aus, wie man es rendert. Da kenne ich mich dann aber zu wenig mit dem ganzen Kram aus. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, wo nochmal erklärt wird, was das eigentlich nochmal bedeutet. 48 Kilohertz und 44.1 Kilohertz und so. Aber ich habe es leider wieder vergessen.
Da bin ich jetzt auch nicht so sehr drin. Da bin ich jetzt auch nicht. Ja. Bevor wir da irgendwie so eine komische Theorie aufstellen. Lassen wir uns das lieber beantworten von jemandem, der es genau
Genau, genau. Dass wir lieber jemanden reinholen, der sich mit sowas auskennt. Vielleicht unseren Buddy Geronimo wieder. Bevor wir halt gefährliches Halbwissen, ich sag mal, verbreiten.
Genau.
Aber genau, da habe ich dann gemerkt, 48 macht Sinn. Und ja, eine Sache, die vielleicht noch wichtig zu checken ist, bevor wir hier Richtung Ende gehen, eine Sache, mit der ich oft auch am Anfang zu kämpfen hatten, war Latenzen, Buffer Sizes, Knicken, Knacken irgendwie in der Spur beim Spielen, solche Geschichten. Hat viel mit den Buffer Sizes zu tun, in meiner Erfahrung nach. Und ich glaube, ich meine, ich habe mich jetzt lange nicht mehr damit beschäftigt, weil ich habe irgendwann dann mal meine Einstellung gefunden und gut ist. Aber ich glaube, im Prinzip lässt sich das so übersetzen, je mehr dein Computer arbeiten muss, weil er ein hochwertigeres Signal hat, desto minder wird der Sound, der direkt wieder rausgegeben wird, wenn du gleichzeitig am Spielen bist.
Ja, genau, halt du hast eine Latenz und die merkst du dann halt irgendwann beim Spielen. Ne? Ja. Wenn du halt die Latenz zu gering einstellst für den Computer, da spricht man auch von so einer sogenannten Roundbound-Latenz oder sowas, keine Ahnung, die jedes Gerät nochmal in sich hat, plus dem zusätzlichen, da merkst du dann halt, dass es irgendwie nicht mehr, also es dann poppt oder klickt, weil halt der Rechner das nicht mehr packt oder der USB-Port eher.
Ja, stimmt, ja, genau. Auch ein gutes Thema, guter Punkt ist, was für eine Art von Computer sollte man haben. Ich würde sagen, glaube ich, so zu dem, was wir hobbymäßig machen, kann man eigentlich mit fast jedem Computer schon sehr gut arbeiten.
Ja.
Je mehr du halt machen möchtest, desto mehr Power braucht dein Computer. Also wenn du jetzt, ich sag mal, wirklich 20 Gitarren aufnehmen willst und alle mit vielen Effekten draufballerst und dann noch Schlagzeug dazu und keine Ahnung was, dann solltest du nicht mit einem 15 Jahre alten Laptop anfangen.
Auf keinen Fall. Es gibt auch so, du kannst Windows, wenn du mit Windows zum Beispiel arbeitest, das auch audiomäßig optimieren. Da gibt es zig Webseiten, wo das erklärt wird. Wichtig halt auch immer bei USB diese Stromsparoption immer ausstellen, weil ansonsten kann es auch mal sein, dass da immer Ärger gibt oder Aussetzer und sowas. Und das ist ziemlich nervig.
Zum Beispiel, was bei mir oft für Soundprobleme sorgt manchmal, ist, dass ich habe hier so einen USB-Verteiler, dass ich quasi, ich benutze ein MacBook und der MacBook per se hat jetzt nicht so viele USB-Ausgänge und ich habe da nochmal so einen Hub dran, wo ich mehrere USB-Ausgänge habe. Und wenn ich da dann was Audiomäßiges ransetze, habe ich immer irgendwie ein Klicken oder ein Knicken oder irgendein Kratzen oder irgendwelche
scheiß Nebengeräusche. Irgendwelche
Nebengeräusche
im Hintergrund. Ja.
Zum Beispiel letztens, ich habe das FM9 mal wieder angeschlossen und hatte eben den USB-Port an meinen Hub rangesetzt oder das USB-Kabel an meinen Hub rangesetzt und hatte dann ein Fiepen im Hintergrund. Als ich es dann direkt in den Mac reingetan habe, war das auch wieder gut. Mhm. Also versuchen auch, ich glaube, dort die Wege so klein wie möglich zu halten. Also nicht noch tausende USB-Hubs dazwischen und so.
Generell
sondern halt vielleicht direkt in den Computer.
Unbedingt. Gerade so bei Interfaces und so. Und da muss man auch aufpassen, ob man USB 2 oder USB 3 hat, was für ein Interface man hat. Da gibt es manchmal auch Schwierigkeiten, was die Treiber angeht. Und das kann einen schon mal in den Wahnsinn treiben.
Ich mag zum Beispiel, das war mir wichtig beim Focusrite, was ich jetzt hier habe, um nochmal darüber zu sprechen, ist, dass es einen externen Stromanschluss
hat. Ja.
Weil wenn es den Strom, das gibt's ja auch rein über den USB nimmt.
Das habe ich leider.
Dann kann das ab einem gewissen Punkt auch zu Problemen führen. Also ich glaube, das ist okay, wenn du halt echt nur mal schnell eine Gitarre aufnehmen willst und irgendwie gerade am Reisen bist und willst halt das irgendwie schnell an deinen Laptop irgendwie oder so anschließen, dann ist es cool. Aber ich glaube, sobald du in eine hochwertigere Produktion reingehst, macht eine externe Stromversorgung bei einem Interface nochmal Sinn. Weil ansonsten zieht das alles von derselben Quelle und das kann dann auch nochmal zu Problemen führen. Ja.
Kann, ja.
Ja. Und ja, ansonsten vom Computer, kommt man eigentlich schon mit vielen sehr gut klar. Also es muss jetzt nicht der Mac sein. Ich habe ja auch meinen Mac mir hauptsächlich geholt, damals für das Videoschneiden. Ich glaube, habe einen einigermaßen guten Arbeitsspeicher, habe einen einigermaßen guten Prozessor. Aber das muss jetzt nicht der neueste Shit vom Neuesten sein.
Nein, das braucht man nicht. Wird dann interessant, wenn du jetzt irgendwie ein riesiges Projekt hast mit 32 Spuren oder so. Da brauchst du dann auch schon Leistung. Aber für alles andere, 4-5 Spuren, die wir dann aufnehmen, reicht das in der Regel. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Plugins du benutzt und welche Plugins und solche Geschichten.
Genau.
Benutzt du da viel auch externe Effekte, Plugins oder machst du das eher?
Nee, ich mach das alles übers Dual DSP, Tucci Plugin. Bin aber natürlich auch offen zu. Das ist nur eine Sache von Bequemlichkeit auch einfach, weil ich halt eben einfach aufnehme ja für mich hauptsächlich entweder für die YouTube- oder Instagram-Videos.
Solange du dann zufrieden bist, ist alles gut. Alles andere ist
egal. Und halt vor allem zum Üben. Und da finde ich ja das Aufnehmen halt eben so super toll. Ich spiele das 4-5 Mal, drücke auf Stop, gehe hin und mach die Geschwindigkeit auf 25% und check jede einzelne Note,
die klingt in dem Lick. Und du siehst es halt auch auf dem Grid, da kannst du es halt auch sehen, das ist mega.
Also ich finde, da ist auch ein Punkt, wo Aufnehmen auch deinem Spiel sehr viel helfen kann, weil man halt eben so genau ins Detail reingehen kann. Und auch da mal, was da auch viel fürs Spiel bringt oder auch für diese Awareness von, wie spiele ich eigentlich Gitarre, ist halt mal sich selber editieren und mal gucken, okay, wie klingt das eigentlich von der Dynamik? Sind die 16 wirklich auf den 16 drauf oder merke ich, dass eine Note immer ein bisschen länger ist oder eine immer ein bisschen kürzer? Und nicht, dass man das dann so in einem extremen Bereich verändern muss, aber einfach die Awareness darüber zu haben, das Bewusstsein, was passiert beim Spielen, dafür ist halt Aufnehmen einfach der beste Lehrer.
Oder sich auch einfach mal seine DI-Spur anhören, kann auch helfen.
Genau. Das meine ich. Einfach mal DI an, weil da sieht man am besten von den Wellen her, wie es eigentlich ist und wie es so klingt. Und und dann halt auch mal durch verschiedene Sounds durchgehen. Das ist das Nächste, was ich bei den Plugins zum Beispiel mag. Wenn ich einen Lick übe und ich will wissen, ist das Lick jetzt wirklich gut, dann nehme ich das auf Und vergleiche das dann aber mit, also das Aufgenommene mit verschiedenen Sounds, dass ich halt das mal durch einen Crunch-Sound laufen lasse, durch einen High-Gain-Sound, durch einen Clean-Sound, weil dann kommen andere Nuancen, die man vielleicht vorher nicht erkannt hat beim Spielen,
richtig,
kommt dann besser durch, ja.
Deswegen nochmal zu dem Thema, deswegen bin ich zum Beispiel persönlich jetzt kein Riesenfan von Reamping, weil es fühlt sich, wenn du es dann in Realtime spielst über einen bestimmten Amp, zum Beispiel, du warst ja auch beim Henning, na, du hast ja auch über verschiedene Amps gespielt, genau, und du hast ja gemerkt, die fühlen sich schon anders an beim Spielen auch.
Ne? Ja, natürlich, natürlich. Wie und gesagt, das, für so eine Musikrichtung, Blues, Rock,
okay,
für den Shredding-Kram ist das...
Aber
ist
auch das da ist es doch nicht uninteressant, oder? Oder ist das...
Nee, nicht uninteressant, aber wie gesagt, da ist der Sound, den der Hannes fährt, auch immer ein Sound, den ich sehr mochte.
Na ja, gut.
Wie gesagt, da ist halt wichtig, dass man den Produzenten vielleicht auch kennt, der das macht mit dem Reampen. Und natürlich, ja, das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen ein anderes, dass man halt merkt, oh, das Picking ist noch ein bisschen präziser da oder solche Kleinigkeiten, aber gestören tut mich das jetzt irgendwie auf keinste Art und Weise.
Ja. Ich bin auch ein Freund davon. Am Ende geht es darum, dass das Produkt gut klingt, nicht der eigene Sound, sondern es soll ja zusammen einen Sound ergeben. Ne?
Genau.
Manchmal ist der, wie wir schon gesagt haben, der Sound, mit dem du alleine spielst, wo du denkst, geil, passt dann gar nicht zum Rest. Ne? Das bringt dann nichts.
Ja. Und ansonsten, was könnte noch manchmal zu Hause aufnehmen betreffen? Ich, wie gesagt, wir haben die ganze Zeit die Plugins laufen, die laufen noch die ganze Zeit nebenbei mit. Also wenn ich spiele, ich merke von Latenz, merke ich zum Beispiel gar nichts richtig.
Das finde ich zum Beispiel krass, dass du davon nichts merkst, weil ich meine, du spielst ja extrem schnelle Sachen und da müsstest du das doch eigentlich merken ab einem gewissen Bereich, dass du dann denkst, irgendwie...
Vielleicht, weil ich halt eben den Unterschied nicht kenne. Ich kenne es halt nicht anders. Ich kenne es halt nur so. Ich bin das so gewohnt, dass Latenz mir da noch nie viel ausmacht. Oder
aber ich bin da auch total unempfindlich. Ich komme ja auch normalerweise aus der analogen Welt, habe ich jahrelang gespielt, spiele es immer noch ab und zu. Und klar, es ist ein minimal direkter, aber ich sage immer, spiel das, womit du jetzt klarkommst und du gewöhnst dich da dran. Und du kannst auch darauf eingehen. Also von daher
kann man üben. Volle Kanne. Also ich jam ja auch damit und improvisiere und so. Also hat mich jetzt noch nie irgendwie gestört.
Doch gut.
Wie gesagt, ja, aber da vielleicht schafft auch mein Computer eine sehr niedrige Latenz. So, vielleicht spielt das auch noch eine Rolle. Vielleicht natürlich, wenn jetzt gerade hier jemand sitzt und sagt, boah, die Latenz treibt mich in Wahnsinn. Vielleicht ist bei dem zu Hause ja auch gerade jetzt eine Latenz von 5 Sekunden oder so. Was jetzt schon ein bisschen zu viel wäre. Da würde ich mir schon Sorgen machen, wenn vielleicht die Latenz
5 Sekunden ab ist. Ab 10 Millisekunden wird es nicht mehr lustig. Das würdest du sofort merken. Sobald du dann was Schnelles spielst, ist das irgendwie total strange.
Das kann natürlich sein, ja. Und ansonsten, Mikrofon geht auch rein. Mikrofon benutze ich ein Richtmikrofon von Sennheiser aktuell, habe aber auch Sachen von Shure hier. Bei dir irgendwas Bestimmtes, was du da benutzt?
Ich habe dieses Luit C440 oder so ein schönes Teil, kann man gut mit arbeiten. Ich hatte mir das damals eigentlich auch für den Podcast natürlich, aber auch für die Akustikgitarre, weil damit klingt das halt auch sehr cool, ne? Die ich schon seit ewig nicht mehr gespielt habe. Scheiße. Muss ich auch unbedingt wieder machen, ey. Ja, so ist es.
Nee. Und dann an den Plugins kommt halt bei mir das Isotope für die Stimme. Das ist ein Plugin, super tolles Plugin, was so ein bisschen den Raum hier wegmacht, was ein bisschen das Klicken wegmacht, was einfach die Stimme noch ein bisschen automatisch aufpoliert. Und da gibt's heutzutage auch durch die Technologie von KI schon sehr, sehr viele coole Plugins, die halt automatisch eine Spur, ich sag mal, aufhübschen und verbessern, womit man dann ein bisschen
arbeiten kann. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, man sollte den harten Weg gehen. Ich finde, man sollte sich damit mal auseinandersetzen, weil sich immer auf KI zu verlassen, ist zwar cool, die Möglichkeit, aber ich finde, man sollte auch mal so ein bisschen selber rumfummeln und ausprobieren, einfach um mal sich auf sich selber auch verlassen zu können und nicht nur auf KI zu setzen. Ja. Zumindest so die groben Sachen sich damit auseinandersetzen. Okay, wie funktioniert das Mikro am besten? Wie kriege ich da Equalizer und Kompressor? Was macht der? Ich finde, da sollte man sich nicht zu sehr immer auf die KI verlassen.
Ja, ist halt ein weiteren Schatz an Wissen, den man sich anhaufen kann. Macht auf alle Fälle Sinn, wenn man mal eine freie Minute hat, sich mit sowas mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Könnten wir mal eine Folge drüber machen? Nochmal genauer KI in der Musik oder nicht? Ich bin ja ein großer Befürworter. Oh, das wäre gut.
Gutes Thema, glaube ich,
bin ja großer Befürworter und da könnte man ein bisschen mal eine kleine Diskussion draus machen, ein kleines Streitgespräch draus machen, wo dann wieder sich hier die Köpfe einschlagen. Das schon nicht mehr.
Ja, genau.
Ja, aber ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht groß zu sagen über das Aufnehmen per se. Es ist eigentlich kein Riesenhexenwerk.
Nein.
Es
Nicht mehr, nicht mehr.
Nicht mehr, das ist das Schöne. Nicht mehr, ja. Einfach nicht mehr. Gitarre, Kabel, Interface, let's
go. Muss nicht mehr Line 6 Pot Farm sein. Obwohl das auch irgendwie cool war.
War auch cool, auf alle Fälle. Also da hatten wir schon, ja, gab es schon krasse Zeiten. So die Anfang 2010er, das war schon spannend mit Neuland. Aber da klanglich war da halt auch noch viel Rotz mit dabei.
Ja, klar.
So, Guitar Rig, ich hatte das einmal gehabt und das war echt nicht geil. Ja. Und vor Plugins hatte ich halt meinen Camper immer angeschlossen.
Naja, okay, so. Klar.
Aber da war halt das Nervige, dass du halt dann im Recording-Prozess, außer du hast diese SP-Diff-Verbindungen und so, oder nimm die DI nochmal rein, du konntest halt nicht so schnell Dinge verändern. Da war das halt, ich bin reingegangen, entweder die DI oder halt eben mit dem Signal, mit dem den der Camper auswirft, und dann hatte ich das Signal. Und wenn ich dann nochmal was verändern möchte, weil ich gemerkt habe, ich müsste eigentlich die Mitten ein bisschen runtersetzen oder so, dann musst du halt mit diesem SP-Kabel musst du das dann quasi reampen, das kostet Zeit. Und jetzt mit den Plugins gehe ich hin, gehe auf mein Plugin, setze die Mitten runter, fertig. So, dann habt ihr das Ergebnis.
Perfekt, ja.
Ja, das macht es dann halt, wirklich nochmal vom Workflow her super, super easy. Ja, so viel dazu. Unsere Erfahrung zu, wie nehmen wir eigentlich zu Hause Gitarre auf? Es ist kein Hexenwerk. Traut es. Was auch kein Hexenwerk ist, ist mal schnell auf iTunes zu gehen oder auf Spotify, je nachdem, wo ihr diese Podcast-Folge hört. Und bei den Sternchen, die es da gibt, mal 5 zu geben und vielleicht auch einen netten Kommentar zu schreiben.
Ja.
Das hilft dem Podcast immer sehr, vom guten alten Algorithmus gesehen und gehört zu werden, dass noch mehr Leute unserer Community hier joinen können. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber.
Total. Es werden immer mehr Leute bei Discord auch.
Es werden im Discord auch immer mehr und mehr. Schaut auf alle Fälle mal auch in der Podcast-Beschreibung rein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke dir, Fabian, für die nette Podcast-Folge, für das Stunde Reden, und danke euch Zuhörern da draußen für euren Support. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.